Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zum Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, Betreut wieder unterwegs und zwar diesmal in Erkner bei Heiko Tholen. Heute geht es um das Thema Digitalisierung im Amt. Genau, wo beginnt Digitalisierung, wo endet sie? Ist E-Mail schon das Letzte, was die Behörde in den nächsten Jahren als Digitalisierung anbieten wird? Wir reden darüber mit unserem Gesprächspartner und ich persönlich hoffe natürlich nicht, dass die E-Mail das Letzte ist. Doch was ist Digitalisierung? Das wäre zum Beispiel erstmal, das klären wir alles jetzt in einem, ich glaube, sehr, sehr interessanten Gespräch. Aber ja, wen haben wir jetzt eigentlich eingeladen für das Gespräch? Nicht, dass Sie sich wundern. Wir werden uns duzen. Wir kennen uns jetzt, Heiko und ich kennen uns jetzt schon ja, 15 Jahre, mehr. Wenn nicht sogar noch länger. Mehr. Genau. Und ein Experte auf seinem Gebiet, das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Aber bevor ich hier zu viel erzähle, lasse ich doch lieber Heiko selber zu Wort kommen. Heiko, hallo. Schön, dass du mich zu Gast hast.
Roy, wunderschön, dass du da bist. Das freut mich sehr und ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Ich stelle mich für die Zuschauerinnen und Zuschauer, nein, Zuhörerinnen und Zuhörer sind es ja. Genau. Stelle ich mich vielleicht mal kurz vor. Also Heiko Tholen ist mein Name. Ich war tatsächlich in meinem früheren Leben mal Finanzbeamter. Das heißt, ich kenne so ein Amt tatsächlich von innen. Ich bin Diplompsychologe. Ich habe nach meinem Studium in verschiedenen Startups in Berlin Abteilungen für Online-Marketing aufgebaut und geleitet. Ich habe mich dann selbstständig gemacht als Trainer und Coach und bin das jetzt seit ungefähr 7 Jahren. Ich bin Dozent für Arbeits- und Organisationspsychologie und meine Schwerpunkte sind neben Führung und Kommunikation, Konfliktmanagement, hauptsächlich Digitalisierung und agile Arbeitsmethoden.
Ja, also das, genau, also reichlich Berufserfahrung bringt Heiko mit. Und gerade in der letzten Zeit, in der Corona-Zeit, ist natürlich Digitalisierung eines seiner großen Themen geworden. Vielleicht noch vorab, falls Sie das Vogelgezwitscher im Hintergrund hören, wir haben uns entschieden, uns halt auf die schöne Terrasse von Heiko zu setzen, weil es sind die ersten schönen Tage jetzt in diesem Jahr und die muss man aus meiner Sicht auch genießen und Corona-konform kann man dann auch schön in der Entfernung auch denn ohne Maske sitzen. Müsste man eigentlich, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das geht auf jeden Fall.
Genau, die Gut. Kabel sind lang genug zwischen den Mikros.
Genau. So, aber nun rein ins Thema Digitalisierung. Also was versteht man eigentlich unter Digitalisierung? Was fällt denn da alles drunter?
Das ist tatsächlich überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, jeder hat irgendwas im Kopf, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Aber ich glaube, es fällt vielen Menschen schwer, das zu beschreiben. Meistens denkt man zuallererst an Technik, an Hardware, vielleicht an Software oder Anwendungen. Speziell im Amt wird Digitalisierung auch häufig gleichgesetzt. Immer weniger, aber gibt es immer noch die Stimmen, die halt sagen, das ist halt die E-Akte. Und es gibt wirklich viele Menschen im Amt, die glauben, wenn wir dann jetzt die E-Akte haben, dann sind wir fertig mit der Digitalisierung. Das passiert leider. Nein, man muss mal ein bisschen aufräumen mit dem Begriff, das ist auch gar nicht so schwer. Das sind eigentlich drei Sachen. Das ist ein Dreiklang aus drei Dingen. Und diese drei Dinge sind einmal, dass es um Arbeitsprozesse geht, die komplett geändert werden müssen. Oder die sich eben digitalen Verhältnissen anpassen müssen. Es geht eben zum weiteren Drittel wirklich um das Thema Technik, also Technologie, Hardware oder Software. Und das letzte Drittel sind eben Arbeitsweisen, die sich dadurch enorm verschieben und verändern, weil bestimmte Tätigkeiten überhaupt nicht mehr notwendig sein werden. Und beim Thema Prozesse kann man sich das ganz gut anschauen, dass wenn man das Erste, was wir so kennengelernt haben in so einer Digitalisierung im beruflichen Kontext waren, wahrscheinlich alle mal, dass wir mal so einen Reisekostenantrag, ein PDF ausfüllen konnten, so digital. Mhm. Und dann haben wir das gemacht und haben uns gefreut, ach toll, geht jetzt am Bildschirm, dann sind wir unten angekommen und haben gesehen, oh, da muss ja noch unterschrieben werden. Ja gut, dann das halt ausgedruckt und dann unterschreiben wir das und dann scannen wir das wieder ein und dann schicken genau. wir das an unsere Chefin und die muss das dann auch wieder ausdrucken und unterschreiben und einscannen und die schickt das dann an die Reisekostenstelle weiter und wir merken irgendwie, das ist nicht so schlau. Und das passiert, wenn man seinen Offline-Prozess nimmt und den 1:1 nach online transformiert. Das funktioniert nie. Ein kluger Mensch, Thorsten Dierks, damals CEO von Telefonica Deutschland, der hat vor inzwischen 6 Jahren schon gesagt, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. So, und das ist, von daher muss man Prozesse einfach komplett anders denken. Mhm. Das ist möglich, da habe ich Hoffnung und das Paradigma, was man da nimmt, wie kann man denn ehemals Offline-Prozesse online denken? Da hat sich das Design Thinking durchgesetzt. Und beim Design Thinking geht es eigentlich einfach nur darum, dass Prozesse immer vom Benutzer gedacht werden. Also im Amtsfall von der Bürgerin oder vom Bürger oder vom Betreuer, der das irgendwie zu bedienen hat, dass es immer zuallererst von denen ausgedacht wird. Und dann kommt das Designprinzip Form Follows Function und wird daraus insgesamt einfach ein schöner Prozess. Als Maßgabe kann man nehmen, alle Unternehmen, die in den letzten 10 Jahren im halbwegs digitalen Bereich Erfolg gehabt haben oder heute zu Weltkonzernen geworden sind, haben alle schon seit über 10 Jahren arbeiten die nach dem Paradigma des Design Thinking. Microsoft hat ganz zuletzt damit angefangen und mit dem neuesten Produkt, das sie benutzen, einfach ein gutes Produkt hingestellt. Und vorher war das alles
Karre Mist. Was meinst du da? Das ist
das Office 365-Paket genau. hätte ich Microsoft nie und nimmer zugetraut vor 6 Jahren. Also da hätte ich auch nicht gedacht, dass ich heute mal was Positives über Microsoft sage. Ich hätte nicht geglaubt, dass die den Turnaround schaffen, von der Usability her, also dass das bedienbarer ist. Ja, und Google hat angefangen, denen enorm das Wasser abzugraben. In allen Digitalfirmen ist Google Office im Einsatz, nur Behörden noch nicht. Und das haben sie jetzt erfolgreich verteidigt.
Okay. Genau, weil normalerweise waren ja immer Lizenzen denn von Microsoft, also Oldschool-Lizenzen denn von Microsoft und ist eine Umstellung, hat da funktioniert, wenn ich dich da richtig
Nein. Verstehe, also, da sind die meisten ganz am Anfang. Also da war Corona wirklich ein Brandbeschleuniger, aber das Pendel schlägt jetzt langsam zurück, wie Empire Strikes Back, ja. Also Corona hat da schon ganz gut funktioniert. Die meisten benutzen jetzt zum Beispiel zumindest mal Microsoft Teams als Videotool. Ja, und darüber, das ist dann so, da hat man den Fuß in der Tür und kann dann eben das ganze Office 365-Paket ausrollen, was auch einfach gut. Es gibt in jedem Einzelbereich immer noch Tools, die sind irgendwie besser. Bei Microsoft hat man eben alles aus einer Hand und das ist dann irgendwie auch auch okay, aber das ist nur bei sehr wenigen Behörden vollständig im Einsatz.
Genau, jetzt haben wir jetzt schon den großen Rundumschlag zum Beginn gemacht. Lass uns mal so ein bisschen reingehen in die Details. Also du hast die E-Akte genannt. Also das ist ja im Prinzip das, was wahrscheinlich auch von den Berufskollegen, also von den Betreuern noch bekannt wird. Wie kann man sich so eine E-Akte vorstellen?
Naja, letztendlich ist es nichts anderes als das, was wir jetzt auch schon auf unseren Laufwerken haben oder wenn wir eine digitale Software benutzen, etwas Digitales benutzen, um für Kundenverwaltung oder sowas. Also so sieht es aus. Das heißt, ich habe ein Ablagesystem, das nach bestimmten Kriterien geordnet ist und führe das Papier los. Und in der Übergangszeit muss ich halt Papiere vielleicht noch einscannen, aber inzwischen sind ja die Ämter die Letzten, die noch mit Papieren arbeiten. Alle anderen machen das ja nicht mehr. Alle Probleme, die es damit gab, hat man inzwischen geklärt.
Was waren das für welche?
Na, zum Beispiel, ist die Signatur echt? Ist das denn Dokumenten echt? Ne? Ist denn, kann ich dem Absender vertrauen? Oder kann damit Betrug geschehen oder sowas? Finde ich das wieder? Geht das vielleicht verloren irgendwie, wenn so eine Festplatte mal kaputt geht? All diese Probleme hat man also lange gelöst. Und die E-Akte ist aber auch historisch schön, weil es eine wahnsinnig große Geschichte des Scheiterns im öffentlichen Dienst ist. Und die E-Akte bestand also jahrelang immer nur aus, sag ich mal, also das, was jetzt offensichtlich wird in unserer Corona-Situation, dass sich nämlich niemand verantwortlich fühlt im öffentlichen Dienst, dass immer nur gezaudert wird, dass da einfach nichts mehr rauskommt. Und das konnte man schon viel früher sehen, aber noch mehr unter der Oberfläche.
Seit wann gibt es eigentlich diese E-Akte, weißt du
es? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, so die ersten Überlegungen dahin gab es wahrscheinlich um die Mitte der Nullerjahre, 2005, 2006. 2006. Die ersten Einsätze oder ersten Produkte gab es wahrscheinlich um die 10er-Wende. Und seit 2014, 15 sprechen alle über die Einführung der E-Akte, aber keiner führt sie ein. So, das ist das Problem, keiner führt sie ein. Und das ist halt das ganze Dilemma. Da gibt es dann einfach zu viele Köche, die da mitreden wollen. Und vor allem auch noch dieses Digitalisierung ist häufig für Menschen im öffentlichen Dienst noch etwas so, dass das irgendwie eine Magic-Technologie irgendwann kommt und alles automatisiert. Das wird natürlich nicht passieren, das wird Schritt für Schritt gehen. Hm. Und was bedeutet das jetzt fürs Amt? Dann können wir uns die E-Akte nehmen und wirklich einfach, also neben der E-Akte gibt es dann noch eine Fachanwendung, die man braucht. Ja, also man braucht das Ablage, das digitale Dokumentenmanagementsystem. Dann braucht man die Fachanwendung und dann, das ist eigentlich der erste Schritt, den man machen muss, man braucht erstmal einen vernünftigen digitalen Arbeitsplatz. Ja, dass allein schon, dass jeder einen Laptop hat und nicht an einem komischen PC da die ganze Zeit sitzen muss, weil die Leute ja auch viel mehr in Projekten arbeiten, viel mehr mit anderen reden müssen, sie sollen ihre Sachen dabei haben, ihre Akte unterm Arm haben, wenn sie mit anderen sprechen. Mhm. Dass jeder zum Beispiel sowas wie ein Headset hat. Also die Leute bringen sich ihre eigenen Headsets mit von zu Hause, weil es keine dienstlichen Headsets in Behörden gibt.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie da die Ausstattung jetzt aussieht momentan.
Es sind nicht alle. Ne?
Also vor viele, Corona. Ich glaube, wir müssen immer unterscheiden zwischen vor Corona und in Corona und ein Jahr nach oder ein Jahr nach Beginn von Corona. Also so würde ich es wahrscheinlich mal unter...
Ich kann es so sagen, ich habe einige Kunden in diesen großen Flächenlandkreisen in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es ja wirklich Landkreise, die sind teilweise, da muss man teilweise 200 Kilometer von einem Ende zum anderen fahren. Und die haben auch verschiedene Standorte. Und schon vor 5, 6 Jahren habe ich gesagt, okay, wenn Sie also Ihre Abteilung am anderen Standort, dann fahren Sie da immer hin. Und alle 2 Wochen müssen alle hinfahren, um eine gemeinsame Dienstberatung zu haben. Warum machen Sie es nicht per Video? Und da sagt die also, nein, Herr Thulen, also so weit sind wir noch nicht. Und auch als ich dann vor anderthalb Jahren mal nachfragte, sag ich, warum machen Sie es denn nicht per Video? Nein, Herr Thulen, so weit sind wir noch nicht. Man muss dazu sagen, dass selbst vor Corona eigentlich der ganze Rest der Wirtschaft, also an Konzernen und digitalen Unternehmen sowieso, ja, für die war es selbstverständlich auch schon eher als Ausnahme, aber die haben das alle schon mal gemacht. Ja. Und es war ein ganz großer Teil an Wirtschaft, konnte die Leute von heute auf morgen ins Homeoffice schicken. Das war überhaupt kein Problem. Und da wurde das Problem offensichtlich. So, wenn wir jetzt, also das ist das Hardware-Teil. Der Software-Teil bei Arbeitsplatzdigitalisierung im Amt ist, dass man eben ein vernünftiges Tool braucht für Videos. Und da ist auch egal, welches man nimmt. Kann man Zoom nehmen, da kann man Teams nehmen, da kann man auch BigBlueButton nehmen. Bitte nicht WebEx, aber sonst sind alle eigentlich ganz... ganz top. Dann ist das Zweite, was man braucht einen Messenger. Also man braucht einfach einen professionellen Messenger-Service.
Also ein Chat oder?
Das, was wir privat unter WhatsApp kennen, nur dass das beruflichen Gegebenheiten einfach Genüge tut dann letztendlich auch. Ne? Das kann man auch Teams nehmen oder man nimmt Slack, ja, aber es braucht einen Messenger, gerade in so einer Remote-Situation, also wenn nicht alle Leute in einem Raum sind, ne, weil man diese Fragen über den Bildschirm hinweg, die kann man ja im Homeoffice gar nicht stellen. Ja. Und dafür will man nicht jemanden anrufen oder eine E-Mail schreiben, aber kurz schreiben, du, wie war nochmal, wo liegt nochmal die und die Datei? Ne, das ganz kurz per Messenger. Ich habe das mal in einer großen Verwaltung dem IT-Chef gesagt und hat er mir gesagt, nein, Herr Thulen, in unserer Verwaltung hat noch nie jemand nach einem Messenger gefragt, seitdem wir im Lockdown sind. Sagen Sie mal, ist Ihnen eigentlich klar, dass Ihre komplette Verwaltung gerade über WhatsApp miteinander kommuniziert? Da müssten Sie als ITler sofort schlaflose Nächte haben und Sie wollen mir sagen, Sie brauchen keinen Messenger? Also bitte. Das, ja. Und da gibt es tolle Sachen und damit kann man sehr, sehr viel regeln. Das Schöne ist Messenger, ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Messenger priorisieren einem völlig automatisch einen großen Teil des Nachrichtenverkehrs und man hat ein wesentlich geringeres E-Mail-Aufkommen, vor allem ein wesentlich geringeres internes E-Mail-Aufkommen. Ja, und das ist ganz, ganz praktisch. Und kann ich wirklich nur empfehlen. Dann das Dritte, was man braucht.
Wenn wir dabei sind, die externe, also das ist natürlich interne Kommunikation, verstehe ich da. Wie ist da die Bereitschaft zur externen Kommunikation über Messenger-Systeme? Ist das im Gespräch oder ist das
also klar? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in naher Zukunft im Kundenkontakt sein wird. Was wir sehen, ist, dass in Messenger immer mehr Chatbots eingebunden werden. Okay. Und das wird also auch... Also
Chatbots bedeutet, dass da nicht die Person hintersteht, sondern dass da jemand ist, der denn automatisiert antwortet.
Genau, da begleite ich gerade ein Projekt bei der BVG, die ja auch eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist, wo quasi alle Fragen, die ein Kunde haben kann, über einen Chatbot abgedeckt werden und der Chatbot einfach über ein Ja-Nein-Frage-Antwort-Spiel die Menschen in sehr kurzer Zeit zu der Information, mit sehr wenigen Klicks zu der Information lenkt, die sie brauchen oder zu dem Eingabefenster, das sie gerade brauchen. Und das ist hat einen durchschlagenden Erfolg gehabt. Und sobald man erkennt, wie man diese Technologie gewinnbringend einsetzen kann, ist es nicht mehr aufzuhalten sein. Das im öffentlichen Dienst, glaube ich, also ist jetzt die BVG wirklich ein Vorreiter. Ja. Ich glaube, das wird im Kreisamt oder im Bürgeramt, das wird noch ein bisschen dauern, bis das da ist. Kann ich aber auch vielen nur empfehlen, das zu tun.
Ja, das...
Also, wir haben gesagt, Video, wir brauchen Messenger. Das Dritte, was man braucht, ist auf jeden Fall einen vernünftigen Cloud-Arbeitsspeicher beziehungsweise eben Cloud-basierte Dokumente. Es gibt immer noch das Phänomen, dass so eine Abteilung, muss man häufig irgendwie eine Excel-Tabelle mit Urlaub oder Statistiken gemeinsam führen, dass dann so ein Telefonanruf, du, kannst du mal bitte aus der Excel-Tabelle auf unserem Gruppenlaufwerk rausgehen, die ist gesperrt, ich muss da was eintragen. Entschuldigung, das Problem ist technologisch seit über 10 Jahren gelöst und Ämter machen es immer noch so. So, also dass man ein Dokument gemeinsam bearbeiten kann, sei es ein Word-Dokument, sei es ein PowerPoint-Dokument oder eine Excel-Tabelle oder ein Tabellendokument, das sollte man gemeinsam bearbeiten können.
Ja. Gleichzeitig dann auch.
Eben synchron, das ist das Wichtige. Oder eben sogar synchron in einem Videocall, ja, wenn man per Videotelefonie an einer Präsentation zum Beispiel bastelt, weil man sich nicht sehen kann, aus welchen Gründen auch immer, und wenn es Corona ist oder weil man zu weit weg ist. Und das Vierte und Letzte, und das vielleicht sogar das Wichtigste neben dem Video, ist ein vernünftiges Tool zur Aufgabenverteilung, wo transparent für ein ganzes Team ist, wer arbeitet denn gerade an was? Welche Aufgaben sind denn reingekommen? Wer kann denn was am besten lösen? Wer hatte noch Ressourcen? Das sind auch Voraussetzungen für neue Arbeitsweisen. Ja, und das ist auch eine grundlegende Bedingung für Arbeitsplatz, also für Transparenz, also Aufgabentransparenz, dass ich wirklich weiß, woran arbeiten meine Kollegen denn gerade und was machen die denn gerade?
Genau, also das hatte ich ja in einer früheren Folge, hatte ich da mal über Trello gesprochen, wo wir also quasi im Büro mitarbeiten. Sowas Ähnliches meinst du vermutlich?
Ich meine zu 100% Trello. Okay. Es gibt, also ich möchte immer nicht nur für ein Unternehmen, ich möchte auch mehrere nennen. Es gibt einen deutschen Trello-Klon, Meistertask. Viele reden sich raus, sagen, ja, da sind ja die Server in Amerika und das können wir ja nicht machen. Das ist auch ein bisschen blödsinnig, aber zum Thema DSGVO können wir später noch kommen. Ja. Aber es gibt einen deutschen Trello-Klon, also eine Firma, die das wirklich nur aus dem Grund in Deutschland aufgebaut hat, die heißt Meistertask. Das sieht genauso aus, das funktioniert genauso toll. Das hat ein ganz ähnliches Pricing. Das kann ich wirklich auch jedem wärmstens ans Herz legen. Aber genau, so ein Tool. Und da ist auch so, ich erkläre dann Behörden das oder in meinen Seminaren das und die gucken mich an, als wenn ich vom anderen Stern wäre. Und dann muss ich aber wirklich dazu erklären, Entschuldigung, der ganze Rest dieses Landes benutzt das völlig selbstverständlich seit 5-6 Jahren.
Also das,
alle nutzen das.
Genau.
Und es ist unschlagbar gut.
Der Vorteil ist ja, du bist ja technisch sehr bewandert, aber du bist auch Psychologe. Jetzt würde mich mal interessieren, was sitzt da in deinem Seminar für ein Mensch?
Na, das sind also in den meisten Fällen, es kommt auch an, was für ein Seminar das ist. Geht es jetzt um Führung oder geht es Digitalisierung, geht es vielleicht auch um eben agile Arbeitsmethoden. Also meistens sind das Führungskräfte aus Behörden, ne? Und manchmal auch aus der Wirtschaft. Also ich habe auch viele Wirtschaftskunden. Also erstmal relativ viele Führungskräfte. Ich habe aber auch mal, je nachdem, was es fachlich ist, einfach so Sachbearbeiter. Und je nachdem, was es für ein Thema ist, sind das entweder sehr interessierte und neugierige Menschen, gerade bei Digitalisierung und agilen Arbeitsmethoden, meist jüngere Menschen, überdurchschnittlich viele Frauen in dem Fall dann auch, die einfach ein Interesse an den Themen haben, die es mitbekommen und neugierig sind, überlegen können, wie kann ich denn das adaptieren auf mein Amt? Wie kann ich denn mein Amt bewegen?
Also, da gibt es einen Großteil wirklich, die so es, ticken oder ist das ja, eine Minderheit?
Ja, es ist eine ganz klare Minderheit. Das okay. ist so. Also, man spricht in der Organisationspsychologie von der Gravitation von Organisationen. Mhm. Also, welche Anziehungskraft hat eine Organisation? Mhm. Und natürlich hat ein McKinsey oder ein Google eine ganz andere Anziehungskraft, also zieht andere Typen oder andere Menschen an als eben ein Bürgeramt oder eine Landkreisverwaltung oder auch das sind eben andere Menschen, die da angezogen werden. Und eine Minderheit sieht natürlich, dass Zustände, Prozesse, Arbeitsweisen teilweise noch aus den 90ern sind. Und Corona war ein Brandbeschleuniger, das alles sehr sichtbar gemacht hat, aber es gab auch einen anderen schon, der aber langsamer gewirkt hat, und zwar noch vor kurzer Zeit mit ein bisschen mehr Arbeitslosigkeit war es so, dass junge Menschen sehr froh waren, wenn sie einen Job im öffentlichen Dienst hatten, auch wenn es nicht immer top bezahlt war, aber das war sicher und man wusste, was man hatte. Und heute stellen die Personaler im öffentlichen Dienst fest, dass junge Menschen mit den Füßen abstimmen. Die kommen rein und wenn die realisieren, dass es da wie 1995 aussieht, dann gehen die auch wieder. Und das tut weh. Und das kann ich auch verstehen.
Aber damals war wenigstens das Windows noch aktuell.
Genau. Das ist wirklich wahr. Ja, genau. Also von daher, es gibt schon die Neugierigen. Aber die kämpfen gegen Windmühlen. Mhm. Und da sind wir dann auch beim Thema Bürokratie. Es ist so, dass es einfach sehr, sehr, sehr viele Beharrungskräfte gibt. Es gibt das System, dass einfach viel zu viele Gremien und Menschen und Gruppen und Stakeholder mitreden können, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall wollen. Und das auch zugelassen wird, dass sie das können. Weil man das soll ja jeder zu Wort kommen. Das bedeutet halt, dass letztendlich ganz selten etwas in die Umsetzung kommt, weil es irgendwie kleingeredet wird. Ich habe ein wunderbares Beispiel. Ein Kunde von mir, der wurde beauftragt, der ist also Amtsleiter. Der ist Amtsleiter in einer Kreisverwaltung und der wurde beauftragt, ein Konzept zu schreiben. Und zwar ein Konzept zu Beratungsboxen. Beratungsboxen, das ist etwas, das hat die Volks- und Raiffeisenbank entwickelt. Die leiden da natürlich auch unter Digitalisierung. Die müssen Filialen dicht machen. Deren Stärke war es ja, in der Fläche präsent zu sein. Sind sie jetzt nicht mehr. Und dann haben die angefangen, so Beratungsboxen aufzustellen. Und diese Boxen, die haben nichts anderes als einen Bildschirm und eine Fläche, wo man Dokumente ablegen kann, die gescannt werden können oder abfotografiert werden können. Die haben ein digitales Unterschriftenpad und ein EC-Kartenterminal. Also wo ich bezahlen kann, halt einfach mit der Karte. Mehr nicht. Und der hat den Auftrag bekommen, dafür ein Beratungskonzept für die Kreisverwaltung zu schreiben. Und das wollte er im Coaching mit mir besprechen. Und dann habe ich gesagt, also wollen wir das jetzt so machen? Wollen, wie Sie das wollen, dann kann ich Ihnen ziemlich genau sagen, was passiert. Denn Sie werden 6 Monate oder 12 Monate richtig gut, richtig viel Arbeit investieren und ein tolles Konzept erstellen, das wahrscheinlich irgendwie zwischen 50 und 120 Seiten stark sein wird. Und das werden Sie dann vorlegen und dann wird das diskutiert. Und dann werden ganz viele Leute dran rummeckern. Und dann verschwindet es in einer Schublade. Und in 10 Jahren wird hier keine Beratungsbox stehen. Sag ich, wissen Sie, wie Sie es machen müssen? Sie müssen es so machen, Sie nehmen sich nicht aus Ihrem Amt, sondern aus Ihrem Amt nehmen Sie sich die beste Person, die Sie dafür geeignet hat, also jung und neugierig und digital affin. Ja? Und da stellen Sie sich aus jedem Amt, das es betreffen könnte, ein Team aus 5 Leuten zusammen, schicken die los in irgendeinen entfernten Teil des Landkreises, wo eben das letzte Bürgeramt vor 3 Jahren zugemacht hat, stellen da die Beratungsbox auf und gucken einfach, die sollen zugucken, was die Bürgerinnen und Bürger mit dieser Beratungsbox machen, was die eigentlich von der erwarten. Sollen sich daneben stellen und sagen, guck mal, hier ist eine Beratungsbox vom Amt, was müssen die für sie können? Oder dann halt nicht mit diesem Bildschirm arbeiten, sondern wie im Kasperle-Theater mit einem Vorhang erstmal aufziehen, wenn da jemand reinkommt und sagt, wie kann ich Ihnen helfen? Um diese Bedürfnisse zu verstehen
und zu verstehen, wie das digital übertragen werden muss und was die da brauchen. Und wenn ich das habe ich wahrscheinlich innerhalb von 4 bis 6 Monaten ziemlich gut verstanden. Dann weiß ich ziemlich genau, welche digitalen Anschlüsse ich quasi legen muss. Also welche Schnittstellen, APIs bedient werden müssen, an welcher Software und damit das irgendwie seinen Gang nehmen kann. Und dann kann ich das Ding real aufstellen und dann habe ich spätestens nach 12, 18 Monaten kann ich mir 20 Boxen kaufen und die in jedes Dorf stellen. Und dann ist das, was gerade im Nordosten Deutschlands passiert ist, dass sich der Staat zurückgezogen hat aus der Fläche, das kann ich ein Stück weit wieder reparieren damit. Aber nicht, wenn ich ein Konzept schreibe, das in der Schublade verschwindet.
Spannend, also in die Praxis gehen und umsetzen.
Das ist das Paradigma des Design Thinking. Das ist eine agile Arbeitsmethode. Darüber, das wäre zu viel, wenn wir jetzt da einsteigen, aber unglaublich spannendes Thema auch.
Ja, also das, genau. Also wir sollten vielleicht wieder zurück auf den Fokus, wie sich das, also ich finde es sehr spannend, erstmal diese Innendarstellung, die du gerade gemacht hast. Also was ich mitnehme ist, da passiert was. Also es wird Digitalisierung wird jetzt nicht nur an die Tafel geschrieben, sondern da wird auch versucht, was mitzumachen.
Ja, aber es gibt wahnsinnigen Aufholbedarf.
Also genau.
Glaube ich, zurück. Ja.
Genau. Also was würdest du sagen im Vergleich zur freien Wirtschaft, wie weit da die Behörden zurückhängen von den Jahren? Also in Jahren?
Erstmal, ich finde den Begriff sehr schön. Der Begriff freie Wirtschaft, der begegnet einem nur im öffentlichen Dienst. In der Wirtschaft spricht man von Wirtschaft. Aber dass die Wirtschaft frei sei, also die freie Wirtschaft, dieser Zusatzwort, das gibt es nur im öffentlichen Dienst. Das ist witzig. Es war schon immer so, dass der öffentliche Dienst nicht die Speerspitze der technologischen Innovation war. Und dazu ist er auch nicht da. Und das muss er auch nicht sein. Ja. Und dieser Abstand, den würde ich jetzt so beurteilen als stabile 3 bis 5 Jahre. Okay. War er schon immer. Und ist auch in meinen Augen kein Problem. Was ich aber sehe, ist, dass durch verschiedene Faktoren sich dieser Zeitraum von Monat zu Monat wirklich dramatisch erhöht. Und dass der inzwischen in vielen Bereichen, der ist im Schnitt, reden wir von 10 Jahren, von 10 bis manchmal 15 Jahren. Das müssen wir leider so ehrlich sagen und es tut mir auch weh, weil ich ein Stück von meines Herzens ist ja auch immer noch ein bisschen Finanzbeamter. Genau, ja. Und das tut weh, das ansehen zu müssen.
Okay, also vielleicht jetzt noch ein bisschen praktisch gedacht, was würdest du sagen, wo wird sich als nächstes etwas ändern, was merklich ist für jetzt zum Beispiel uns, für uns Betreuer? Also muss man vielleicht nochmal zusagen, wir haben sehr oft mit dem Sozialamt zu tun, also Landkreisen, Bezirksämtern in Berlin, mit Jobcentern, mit Gesundheitsämtern, Rentenversicherung, also das sind so die Kandidaten, mit denen man, also was behördenmäßig zu tun hat. Krankenkassen auch ein ganz großer Bereich. Also wo kann man oder wo würdest du sagen, wo wird man die Digitalisierung als nächstes mitbekommen oder welchen Sprung wird es da vielleicht geben, der für Betreuer auch zu berücksichtigen ist oder worauf man sich einstellen muss?
Ja, also was vor uns liegt und jetzt nur noch ein und ein Dreivierteljahr entfernt ist, ist die geforderte Umsetzung nach dem Onlinezugangsgesetz. Und das Onlinezugangsgesetz hat, ich glaube, 450 staatliche Leistungen definiert in verschiedenen Bereichen, unter anderem in allen Bereichen, die du auch genannt hast, die dann ausschließlich digital verfügbar sein müssen. Also wo ich nicht mehr irgendwo hin muss, wo ich nichts Papierhaftes mehr abgeben muss und wo die Hürden, um diese Leistung umzusetzen oder die Leistung in Anspruch zu nehmen, einfach klein sind.
Also da muss ich jetzt nochmal einhaken. Also das heißt, es gibt ein Gesetz, in dem steht, dass wenn ich jetzt richtig rechne, 1.1.2023, oder?
Genau, 31.12.22, ja.
Okay. Ja. Also ab dem Zeitpunkt müssen alle Behörden digital
ihre Services digital zugänglich machen. Ja.
Das bedeutet also, wenn ich als Betreuer dann anklopfe und sage, ich hätte das gern in digitaler Form, muss es eine digitale Form geben?
Ja. Genau so ist das. Und man sieht es kommen, es ist ähnlich wie die DSGVO. Alle reden jetzt irgendwie mal drüber, also ja. Auch wieder bei der DSGVO.
Ich glaube, dafür ist noch viel zu früh. Also ich glaube, meine Erfahrung ist, dass die reden,
also das ist schon, spielt über eine Rolle. Und da sind auch, ist ein bisschen zügiger als bei der DSGVO erfolgt da die Umsetzung. Allerdings sehe ich auch kommen, dass ein großer Teil da am Ende 2022 stehen wird und sagen wird, oh ja, weiß ich nicht, na gut, dann können sie uns eine E-Mail schreiben oder sowas. Oder hier, wir haben hier was zum Hochladen oder so. Also das ist dann, und dann wird es am Ende ausgedruckt und wieder papierhaft verarbeitet. Das wird tatsächlich passieren. Was ich sehr schön finde, ist, dass das...
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, also dass ja. ich richtig verstehe. Also das ja. heißt, es muss einen digitalen Zugang geben.
Ja.
Das heißt, dass ich, wenn ich Informationen abgeben möchte, ja. als Betreuer in dem ja. Fall, muss mir ein digitaler Zugang gewährt werden.
Ja.
Okay, und diese... Also die Art und Weise, Verschlüsselung und so, es muss halt dann für mich auch einfach zu handhaben
ja.
sein, oder?
Ja.
Genau, okay.
Genau, also das da wird, wie das wird, das wird wahrscheinlich, also die Bundesdruckerei ist da sehr weit und hat da sehr tolle Technologien. Der Personalausweis ist ja schon digital fähig. Da wird es Möglichkeiten geben, dass du dich halt ähnlich wie bei deiner Bank, du musst dich halt einmal verifizieren, musst vielleicht mal deinen Ausweis in eine Kamera halten. Oder so. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, also die alle auch sehr sicher sind und sehr gut funktionieren. Und die kommen zum Einsatz.
Okay. Genau. Also damit, okay, das ist aber schon mal gut zu wissen, dass man da also Richtung Ende des Jahres 2022
ja.
Im Prinzip, wenn man digital schon aufgestellt ist, dass die Gegenseite jetzt mitziehen muss.
Ja.
Genau. Ja. Aber ich hatte dich unterbrochen.
Ja, na, es gibt ja wirklich so Geschichten, wirklich, dass jetzt irgendwo Faxgeräte im Bundestag abgeschafft werden. Oder Berliner Lehrer haben jetzt Anfang des Jahres 2021 also dienstliche E-Mail-Adressen bekommen. Das darf man keinem laut erzählen, aber das ist manchmal der Status. Und dieses Online-Zugangsgesetz, das wird maßgeblich begleitet durch das Bundesinnenministerium und alles, was ich da sehe, findet man auch sehr gut unter onlinezugangsgesetz.de. Die machen da einfach einen richtig guten Job.
Okay.
Die folgen eben auch dem Paradigma des Design Thinking. Das hat sich wirklich da durchgesetzt und das freut mich auch sehr. Das war vor einigen Jahren so noch nicht absehbar. Und wenn man sich die Modellprojekte, die schon umgesetzt haben, anschaut, das ist also toll. Und das freut mich auch unglaublich.
Also hieß das nicht früher Versuch und Scheitern, also Try and Error?
Nein, aus den agilen Methoden ist es so, dass man wirklich ganz früh in die Praxis geht. Ja. Was man aber eben nicht macht, also was Trial and Error wäre, ist, ich eröffne einen Service für die ganze Welt und alle scheitern. Ne? Oder ich baue ein Auto für alle meine Kunden und alles geht in die Buchse. Nee, wenn ich früh mit meinen Kundinnen und Kunden oder den Usern des Prozesses, also Bürgerinnen und Bürger, zusammenarbeite, dann mache ich das mit nur einem Teil. Also das Erste ist, dass ich mal 5 Leute frage und mit denen wirklich in einem Interview bin und gucke, denen zugucke. So, was macht ihr denn da? Und die sollen laut denken. Ja? Die sollen erzählen, was sie da machen, was sie da erwarten würden. Ich will denen beim Denken zugucken. Dann im zweiten Schritt, dann habe ich vielleicht meinen ersten Service. Dann lade ich dazu mal 50 oder 100 Leute ein. Und wenn das mit den 50 oder 100 funktioniert, dann kann ich mir überlegen, wenn es richtig gut ist schon, dann rolle ich es aus. Oder ich probiere es dann mal mit einer Masse, die ich nicht mehr so gut handeln kann, so 1000. Und danach rolle ich es aber aus.
Okay. Ja. Und das sogenannte Beta-Versionen sind das denn wahrscheinlich, oder?
Ja, Beta-Versionen. Also das Wichtige ist, dass man, also das sogenanntes iteratives Arbeiten, man arbeitet eben in iterativen Zyklen, wo man eben immer einen Teil des Produkts wieder veröffentlicht oder online stellt. Zur Verfügung stellt und dann immer wieder versucht, es ein Stück weit zu verbessern. Also man hat erstmal das Grundgerüst, die reine Usability, man nennt das MVP, Minimal Viable Product, also die kleinste Form eines Services, der irgendwie möglich ist, und dann baut man das Stück für Stück an. Das macht übrigens die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, die Zentrale Nürnberg, macht das hervorragend. Sie haben sich ganz, ganz fies die Finger verbrannt, 2016 oder 17 war es, glaube ich, mit ihrem Projekt Robero, glaube ich, also ein Softwareprojekt, mit wo 60 Millionen einfach wirklich verpulvert haben. Und seitdem haben die, also machen die einen ganz tollen Job, was dieses zyklenweise Einführen von neuen Services angeht. Das wird immer erst getestet an einem Jobcenter, an zwei Jobcentern und erst dann wird es ausgerollt.
So, da ist im Hintergrund, also ist vielleicht, was man mitnehmen kann, da passiert was ja. man wahrscheinlich jetzt als Endkunde gar nicht so mitbekommt.
Genau, das sind die positiven Seiten. Die negativen Seiten sind eben die beharrenden Kräfte. Mhm. Das heißt, der öffentliche Dienst ist auch einfach mal aufgrund der Sparmaßnahmen der letzten 20 Jahre auch einfach mal kaputt gespart worden. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Das hat zur Folge, dass lange Zeit keine Neueinstellungen erfolgt sind. Das heißt, wir haben so eine Lücke. Ne? Wir haben relativ viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die so die Rentenabgänge ersetzt haben. Und aber auch sehr viele alte Mitarbeiter und Mitarbeiter, die frustriert sind. Auch irgendwie zu Recht frustriert sind, weil immer alles weggespart wurde und weil ihre Bezahlung sich zusehends verschlechtert hat und weil also ja, und die auch einfach von der Generation her nicht mehr so digital denken. Und die haben natürlich auch ein Hausrecht, ne? Und das verteidigen die auch so auf Mikroebene, in so einem Team. Da sagen die, nee, das haben wir schon immer so gemacht. Und diese Beharrungskräfte darf man nicht unterschätzen. Dann kommt noch dazu der Datenschutz.
Genau.
Also zur DSGVO möchte ich mal kommen. Die DSGVO ist erstmal ein wahnsinnig gutes Gesetz.
Genau,
also
Datenschutzgrundverordnung sollte man vielleicht.
Genau.
Sind wahrscheinlich alle schon dran vorbeigelaufen, aber die Datenschutzgrundverordnung. Die
Datenschutzgrundverordnung. Also das ist ein sowohl inhaltlich als auch handwerklich ein wahnsinnig tolles Gesetz. Das muss man mal sagen. Ja, also du als Jurist kennst das ja immer, wenn eine Rechtsvorschrift erlassen wird und die ist neu, dann dauert das immer ein paar Jahre, bis das richterlich ausgeurteilt ist, wie die jetzt zu interpretieren ist. Und wenn man das wirklich aufgrund von Durchführungsverordnung nicht feststellen kann, dann gibt es auch so eben diesen Satz im Juristischen, dass man sagt, man muss den Willen des Gesetzgebers interpretieren. Das Tolle an der Datenschutzgrundverordnung ist, dass die sogenannten Erwägungsgründe zum Beispiel mitgeliefert sind. Das heißt, da ist in Prosa aufgeschrieben, was sich der Gesetzgeber dabei gedacht hat. Das ist wundervoll. Das ist handwerklich 1A.
Ja,
das ist
sehr ausführlich.
Das ist ganz klasse gemacht. Und das Zweite ist natürlich, wir mussten unseren Datenschutz auch mal ins digitale Zeitalter transformieren. Und das haben wir damit geschafft. Und das ist also toll. Was ich leider sehe in der Praxis ist, dass die Datenschutzgrundverordnung dass da oftmals Leute sitzen, die Digitalisierung hassen. Und dass man da häufig selber auch gar nicht wissen, über was sie da sprechen. Das heißt, man hat den Bock zum Gärtner gemacht. Und dadurch wird sie halt sehr häufig missbraucht für eine innovationsfeindliche Argumentation. Und das wiederum tut auch weh. Also was da im Datenschutz, was da für ein Schmuh getrieben wird und was da für ein Blödsinn erzählt wird von Leuten, die Expertinnen sind auf ihrem Gebiet. Ich denke, das kann nicht wahr sein.
Hast du da vielleicht ein Beispiel?
Ja, ich kann dir da zahlreiche Beispiele nennen. Also ich hatte das Gespräch mit einem Datenschützer, ich will es nicht nennen, da ging es darum, ob man eben einen Messenger, Slack war das in dem Fall, einführt, um mit in einem externen Softwareanbieter die Software entwickeln zu können, weil die wollten und die haben Slack genutzt. Und
also Slack war wieder
so ein Chat-Tool, ja, also wie auch Teams oder eben also WhatsApp, aber eben professionell eben, ne? Und erleichtert einfach die Kommunikation, wo er nicht in einem Büro sitzt. Und dann haben die gesagt, ja, also Herr Tholen, Slack, ne? Wo stehen denn da die Server? Wo stehen denn da die Server? Die stehen in den USA. So, sehen Sie, das ist verboten. Dann geht das nämlich nicht. Also jetzt müssen wir das ja mal zu Ende denken. Wenn das tatsächlich so wäre, dann hätte niemand von uns ein Android-Telefon. Ja? Und niemand von uns könnte irgendwie über Google irgendwas machen oder sowas. Weil die haben ja alle ihre Server in den USA.
Ja,
genau. Also das ist ja also rein pragmatisch schon nicht möglich. Was ich auch den Hörerinnen und Hörern sehr empfehlen kann, wenn da jemand kommt mit der Datenschutzkeule, dann einfach mal zu fragen, und das habe ich auch dann in dem Fall gemacht, gesagt, wo steht denn das in der DSGVO, dass das verboten ist? Dann sagt er, das weiß ich jetzt auch nicht, da muss ich dann mal nachgucken. Und sie, ja, das können wir uns sparen, steht da nämlich nicht drin. Ja, da steht drin, dass wenn wir unsere, also das war noch vor dem Schrems-II-Urteil, Schrems-II-Urteil hat diesen Datenaustausch mit den USA nochmal weiter limitiert. Und das ist auch, denke ich, ganz, ganz richtig, dass das gemacht wurde. Allerdings unter komischen Prämissen, da ging es um Geheimdienste, also unsere deutschen Geheimdienste gucken auch auf unsere Daten, dann dürften wir es auch nicht. Aber das ist, würde jetzt zu tief führen. Jedenfalls habe ich ihm dann gesagt, also was da drin steht, ist, dass wir unsere Kunden um Erlaubnis fragen müssen, wenn wir Daten außerhalb der EU verarbeiten möchten. Und die können das können sagen, dass das nicht möchten. Ne? So,
exakt getroffen.
Genau, ja. So, das ist das, was wir müssen. Da habe ich gesagt, erstens, also wir verarbeiten da gar keine Kundendaten, was leck. Ja, aber das können Sie auch nicht ausschließen. Also, was ist denn das für ein Argument? Also ich kann auch nicht ausschließen, dass ich morgen von einem Meteoriten erschlagen werde oder mein Nachbar mich morgen tötet. Also worüber reden wir denn hier, bitte? So, ne? Und das Zweite ist, also ne, wir haben keine Kundendaten und wir müssen lediglich, wenn wir sie benutzen würden, müssten wir um Erlaubnis fragen, was wir im Übrigen auch schon tun.
Ja.
Ja, also wir fragen dann die Kunden der BVG auch bei digitalen Services
um Erlaubnis. Genau, also würde jetzt bedeuten, um es vielleicht nochmal plastisch zu machen, das heißt, ich dürfte, also so verstehe ich es jedenfalls, wenn ich mich da mit dir drüber unterhalte, über das Programm und sage so, also ich muss hier noch, das Tool funktioniert nicht, kannst du mir mal sagen, wo das denn hin, also wie ich das denn am besten von links nach rechts bekomme, ja. Ist natürlich gar kein Problem darüber.
Ja.
Aber ich dürfte jetzt zum Beispiel keine Kundendatei des Jobcenters mit reinladen, damit derjenige sagt, guck dir das mal an, wenn ich nicht die Einwilligung bzw.
Ganz genau.
Zustimmung dazu hätte. So, genau. Das muss man einfach dann unterscheiden.
Und
das,
genau. Jetzt, und der häufigste Streit, den man mit DSGVO-Leuten hat, ist, muss man die Leute jetzt nur informieren oder muss man aktive Zustimmung bitten? Das ist der, also darum dreht sich es in den allermeisten Fällen. Weil nach Artikel 6, sobald ich die Zustimmung der Leute habe, kann ich es machen. Ich muss immer noch Grundsätze einhalten, Datensparsamkeit und ich muss klar machen, muss transparent machen, was ich mit den Daten tue. Das auch finde ich auch richtig so, ist vernünftig. Ne? Aber in den allermeisten Fällen geht es einfach nur um Zustimmung einholen.
Genau, das wird ja größtenteils dann auch schon gemacht.
Und ja, genau.
Nee, also die Datenschutz, genau, das ist meistens immer das Totschlagargument auch nach außen, dass denn der Datenschutz... Aus Datenschutzgründen darf ich Ihnen keine Informationen denn rausgeben, aber
ja. Vor allem, das ist auch witzig, wenn man so neue Services, da ging es dann, also neue Services, wie denn Leute erreichen. Ja, da müssen wir ja erstmal die Genehmigung einholen. Aber was ist denn jetzt anders, als dass die vorher eine E-Mail geschickt haben? Die E-Mail wird ja auch sortiert, also verarbeitet und vielleicht auch gezählt. Ich sehe ja, wie Posteingang. Wie viel habe ich da drin oder ungeöffnet? Das ist ja eine Zählweise. Also verarbeiten, das passiert ja auch mit der, was passiert denn jetzt anders als mit der E-Mail? Und bei der E-Mail muss ich ja nicht um Einwilligung fragen. Also gibt es ja auch Leute, die, also bevor sie uns eine E-Mail schreiben, müssen sie erstmal irgendwie einwilligen. Also nein, Blödsinn, weil da habe ich ja ein berechtigtes Interesse. Es gibt ja einen Grund, warum ich diese E-Mail schreibe.
Ja.
Und das ist dann nach Artikel 6 wiederum ein berechtigtes Interesse. Und
also Datenschutzgrundverordnung ist wirklich ein sehr, sehr weites Thema, wo, also glaube ich, mehr Mythen existieren als um Nessie.
Fürchterlich, ja.
Das ist
ein schöner Satz.
Da kann man wirklich denn eine eigene Folge draus machen.
Ja.
Also ich halte das immer auch jetzt in meiner Praxis relativ schlank, weil dass die Verarbeitung...
Ja.
Also im Prinzip, wenn man mit externen Programmen arbeitet, braucht man ja eigentlich immer die Zustimmung.
Ja.
Denn dazu, also, und ich glaube, es ist selbst im Jobcenter, wenn ich mir das angucke, die wenigsten werden da die Zustimmungsbestimmungen bis zum Ende durchgelesen haben. Halt im Prinzip schon AGB-Recht.
Genau, das ist passiert. Auch eine Perversion. Ja. Eigentlich müssen diese Datenschutzhinweise leicht und verständlich sein. Und das ist halt durch Juristen schon wieder, also eigentlich ad absurdum geführt. Wir können aber vielleicht zum letzten Thema für heute kommen, wie finde ich denn raus, welche Software für eine Digitalisierung geeignet ist? Und wie ist das denn jetzt in der Praxis?
Genau.
Früher hat man, also jetzt kommen wir wirklich zu dem Technikpunkt bei Digitalisierung, also der eben ein Drittel ausmacht, neben Prozessen und Arbeitsweisen. Früher hat man immer gedacht, okay, ich will die allumfassende Prozesssoftware haben. Also ich will ein Programm auf meinem Rechner öffnen und das Programm soll alles machen. Und das haben halt so, also SAP und Oracle haben das gemacht hauptsächlich. Die haben genau das für diesen versucht, diesem Anspruch gerecht zu werden. Und man muss sehr laut und deutlich sagen, die Zeit der SAPs und Oracles dieser Welt ist vorbei. heute besteht ein digitaler Arbeitsplatz oder auch ein digitaler Prozess oder in Organisationen eben aus verschiedenen Tools, also aus ganz unterschiedlichen kleinen Tools. Man kennt das schon aus der Softwarearchitektur, da nennt man das Microservices, also im Kleinen, innerhalb einer Software gibt es schon diese Microservices und auch auf größerer Ebene nutzt man diese Tools. Der Vorteil ist einfach, ich kann die ein- und ausbauen. Das heißt, wenn ein Tool überholt ist oder sich mein Prozess ändert oder ich andere Anforderungen habe und dieses Tool jetzt überflüssig wird oder ich ein neues brauche, dann kann ich ohne große Probleme, und die Daten gehören immer mir, das Tool da rausnehmen und ein anderes Tool einsetzen oder an einer anderen Stelle einsetzen. Das macht das eben aus. Das heißt, wir werden immer wieder damit konfrontiert sein, neue Sachen ausprobieren zu müssen. Die sind aber leicht zu verstehen und man braucht keine Schulung, also so ein digitales Tool ist ein Helferlein, das soll einem halt helfen. Und wenn das mein Leben komplizierter macht, anstatt zu helfen, ist es das falsche Tool. So, und worauf muss ich achten? Da gibt es eigentlich drei Sachen. Erstmal sollte eine Anwendungssoftware in einem Amt, wenn ich die neu anschaffe, die sollte auf jeden Fall browserbasiert sein, vielleicht sogar in einer Cloud liegen. Welche Cloud ist egal? Sicherheit von Cloud ist auch noch so ein Thema, können wir drüber reden. Clouds sind um ein viel, viel, vielfaches sicherer als der Server von Hans-Dieter im Keller. Ja. Weil der Server von Hans-Dieter im Keller, der ist einfach physisch angreifbar. Ich weiß, wo die Daten liegen, ich kann da ran. Und Hans-Dieter hat halt einen IT-Job in einer Behörde und da hat er alles möglich zu machen. Aber die Leute, die eine Cloud betreiben, beschäftigen sich ihren ganzen Tag mit Sicherheit. Den ganzen lieben langen Tag. Der chinesische Geheimdienst kommt sowieso ran. Ja, aber darum geht es ja nicht. Das ist so, immer wenn wir Datenlecks sehen, von Sachen, wie Kundenlisten und Kundendaten, die irgendwo auf einmal ungeschützt irgendwo rumliegen, das ist nie ein Cloud-Dienst. Das ist immer ein Server von Hans-Dieter im Keller. Der glaubt, bei mir ist es sicher. So, das ist so. Aber okay, also Cloud. Rückausflug, woran erkenne ich eine gute Software? Das Ding ist browserbasiert, das Ding hat eine offene Schnittstelle, also eine sogenannte API. Technisch gesagt meistens eine gut dokumentierte RESTful API, aber das ist, also Schnittstelle. Ich kann das mit jedem anderen Tool verbinden. Easy andocken. Ja. Ja, sieht man bei Trello, kann ich verbinden mit meinem E-Mail-Account, verbinden mit meinem mit Google Drive oder OneDrive oder wie auch immer und sowas. Und das Datenformat ist leicht transformierbar. Also früher hatten diese Fachanwendungen im öffentlichen Dienst, die hatten so künstlich veränderte Datenformate. Damit wollten die Anbieter verhindern, dass Leute den Dienst wechseln. Hm. Weil man die Daten quasi abschreiben musste dann. Da sorgt man natürlich dafür, dass die Daten A, mir gehören und in einem Format vorliegen, das leicht zu transportieren kann in ein anderes Tool. Das sind eigentlich die drei Dinge, auf die ich achten muss, wenn ich mir Software anschaffe.
Okay. Ja. Spannender Flug durch die Digitalisierung.
Digitalisierung einmal ganz kurz und auch in einigen Stellen sind wir mal tief eingetaucht. Ja. Es hat spannende Geschichten. Es ist ein schönes Thema. Ich wünsche dem öffentlichen Dienst, dass er sich bewegt und dass auch die Älteren ihren Frieden damit machen. Weil es ist letztendlich digitalisiert alles ein bisschen leichter und schöner.
Auf jeden Fall. Also was ich mitnehme aus der Folge ist, dass wir zum 31.12.2022 noch eine die Sonnenwende erleben werden in der öffentlichen Verwaltung oder erleben sollten, dass dann die digitalen Services wirklich so weit erweitert sind, dass das digitale Büro, soweit Sie vielleicht auch denn schon, lieber Zuhörer, das haben, dann auch wirklich vollends genutzt werden kann.
Das wäre, hoffe ich natürlich auch und mich freut es ganz besonders, dass ich dir noch was Neues erzählen konnte. Das kommt ja auch nicht so oft vor.
Nee, aber du weißt ja, ich bin sehr wissbegierig und nehme das und sauge es auf wie ein Schwamm. Ja, danke für den Einblick und wenn Sie noch Fragen haben zu der Folge, natürlich immer gerne als E-Mail an info@betreut.de oder über unseren Instagram-Account beziehungsweise bei Twitter hinterlassen Sie einfach eine Nachricht. Und wenn es noch direkte Fragen denn an Heiko gibt, einfach auch an mich schicken und ich leite die dann weiter. Das war's für heute. Ihnen dann noch eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann.